Ungefährliches Halbwissen. The Last Missing Podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, guten Morgen, Paul.
Guten Morgen, Hinrich.
Wie ist das Wertebefinden?
Ach ja.
Ja?
Ach ja.
Sind wir bereit?
Ja. Drück drauf.
Sehr geehrte Leute. Ich muss auch wieder üben, der Knopf. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
War beim ersten Mal gut, ist beim x-ten Mal immer noch gut.
Ja.
Ja.
Es gibt dann noch mal den Kickstart, ne?
Ja, Kickstart My Heart. Schönes Lied von, wie heißen die? Mortal Krühe.
Ja, das war eine sehr schöne Zeit, in der englischsprachige Gruppen meinten, das Deutsche insofern zu adaptieren, dass sie irgendwo Punkte drauf gemacht haben.
Ja, das hat bei denen
so
gar keinen Sinn gemacht.
Motorhead.
Ja. Der war ja allgemein Fan.
Ja.
Ja. Und hielt er ja auch nicht mit hinterm Berg.
Es gibt ein wunderbares Foto von ihm in SS-Uniform. Und er teilt der etwas verwunderten Interviewpartnerin mit, dass er überhaupt kein Nazi wäre. Er würde das nur sehr, sehr ästhetisch finden.
Gut. Meistens kommt an dieser Stelle noch der Hinweis, dass die Uniformen ja von Hugo Boss gemacht wurden. Was nicht stimmt.
Ah.
Er war mit, also.
Er war einer von
genau.
Sehr, sehr vielen.
Genau.
Lizenz nehmen wir sozusagen, ja.
Ja, ja. Ja, aber schneidig Wahnsinn, ne?
Um Gottes Willen.
Ja.
Lemmy hatte nicht alle Tassen im Schrank.
Dafür ist er ganz schön alt geworden, für das, was er sich so angetan hat. Aber das ist bei Keith Richards auch noch ein Phänomen.
Ja.
Wie zäh ein Körper sein kann.
Wobei die, glaube ich, unterschiedliche Konservierungssubstanzen nehmen.
Aber Keith Richards ist bei 120% Konservierungsgrad.
Ist mir so körperwältig.
Der ist mal von der Palme gefallen, ich meine, bitte.
Ist ihm so.
Ja. So witzig. Ja. Warum? Wie kam er da hoch? Warum meinte er da hoch zu müssen? Oh gut, das sind Fragen, die die Welt bewegen.
Ja. Wir haben wieder eine Woche hinter uns gebracht und du hast nicht nur eine Woche, sondern auch so viele Länder hinter dich gebracht.
Oh, Wahnsinn.
Darüber werden wir zu berichten wissen.
Ja.
Ich würde aber gerne noch, weil wir doch schon so viele Äonen auf Sendung sind, würde ich gerne auf verschiedenste Serviceangebote hinweisen.
Oh ja, sehr gerne.
Ja. Ja. Wir sind nämlich auch im Internet zu finden.
Oh. Das ist das Neuland.
Das ist das Neuland.
Neuland hinten rechts.
Unter www.ungefährliches natürlich mit ae-halbwissen.de. Dort finden sich nicht nur
Nacktbilder von uns. Hast du nicht gemerkt, ne?
Nee.
Ich hab's einfach gemacht.
Die Episoden, sondern auch mäßig launige Episodenbeschreibungen.
Ja.
Und unsere Pins.
Ja. Auf einer wunderschönen Karte.
Genau.
Aber auch die Episodenbeschreibung, dass das nicht so untergeht. Das ist große Kunst von dir.
Ach, das ist aber sehr lieb.
Ja. Ja.
Es bereitet mir Vergnügen.
Oh, das liest man.
Ja.
Ja.
Es gibt auch die Möglichkeit, uns Feedback zu geben. Uns erreicht es ja verschiedentlich, aber wir wollen es ein bisschen in Bahnen lenken.
Ja. Man muss aber vorher angeben, ob es freundliches oder vernichtendes Feedback ist.
Ja, aber wir haben ja eine sehr neutrale E-Mail-Adresse, nämlich zwischenfrage@ungefährliches-halbwissen.de.
Sehr gut.
Da kann man dann reingrätschen. Ja, also unter zwischenfrage@ungefährliches-halbwissen.de kann man uns praktisch nur Positives, anderes geht,
klar.
Gibt's ja gar
nicht.
Man
kann die Zwischenfrage auch nicht zulassen.
Genau. Genau. Und wir sind auch auf dieser Insta.
Ja.
Ja, unter UGHW, das ist eine Abkürzung und die steht für
Wahrheit frei.
Ihr findet's raus,
ja.
Genau. UGHW.podcast. Mhm. Und ich glaube, das sagt man so. Ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne auf Spotify oder allen anderen Kanälen abonnieren und Sterne dalassen und was man so alles macht. Mhm. Nicht wahr?
Ja. Los geht's. Nee, das sagt man doch immer noch, das hilft uns total und dem Podcast. Ah. Ich jetzt auf Reisen auch wieder so viele, so, ja.
Ja. Unser Angebot ständig zu verbessern.
Genau, unser Angebot ständig zu verbessern. Und wir machen es ja nebenberuflich.
Ah, okay.
Ja. Und als das Wort dann bei einem Podcast fiel, man kann noch was in die Kaffeekasse tun, habe ich ausgemacht.
Ja, ich hörte von einem Podcast, bei dem man irgendwas in den Hut schmeißen soll.
Oh, auch schön.
Ja.
Bei uns nicht, bitte.
Das
werfen Sie nichts.
Nein, wir werfen Sie nicht. Machen wir das nebenberuflich? Nein.
Nö. Das impliziert ja, dass wir es ansatzweise beruflich machen.
Ja, eben.
Wir machen es nebenspaßlich.
Ja, genau, nebenspaßlich. Es ist ein Hobby, nach dem du, glaube ich, aus Eisstielen die Mayflower 1:1 nachgebaut hast und die fertig ist.
Ja. Also echt viel Eis essen.
Ja, ja. Ja. Und ich habe in der Tundra so ein Barockgärtchen angelegt.
Ja. Das machen wir nebenberuflich und das hier ist Spaß.
Genau. So, ja. Und dann brauchen wir schlichtweg neue Herausforderungen.
So ist es.
Ja. Ja. Ich habe mich.
Das Gute an der Sache, dass wir das spaßlich machen.
Ja.
Das Wort gibt's, glaube ich, nicht, aber.
Das ist so wie Sitt, man muss es nur einführen. Ne? Sitt ist.
Ja. Habe ich auch nicht, ja. Mhm. Wir kommen nicht auf andere quatschige Gedanken und hier gibt's eine Sozialkontrolle. Das ist gut.
Ja.
Ja. Wenn wir jetzt in so einem Speakeasy wären.
Ja.
Wo einfach nur easy gespeakt wird.
Ja.
Kann man auch viel Quatsch bei rauskommen.
Ja.
Man kann über Alkohol trinken. Naja.
Das können wir.
Habe ich,
solange wir noch nicht diese YouTube-Variante haben, können wir das auch.
Stimmt.
In dem Sinn. Prost.
Prost, ne? Oh, in Rio, apropos Möwe, Möwi noch ein.
Möwi noch ein. Ja, in Erwartung eines großartigen Reiseberichts habe ich heute deswegen eher kleine Sachen vorbereitet.
Ah, sehr schön.
Ja?
Sind die en bloc oder sind die einstreubar?
Oh, das können wir machen, wie immer wir wollen.
Ja, das weiß ich, aber wie machen wir es denn?
Wie hätten wir es denn gern?
Ah, Medium.
Okay.
Und statt die Fritten hätte ich gerne Bratkartoffeln.
Ja, dann machen wir den ersten. Nein, nein, das war noch nicht das, sondern das war nur die großartige Teasermusik für diese neue Rubrik.
Ach so.
Ja.
Okay, Flippers. Oder?
Nee.
Amigos?
Nee, das ist Christian Lindner. Patrick Lindner. Egal, einer von den beiden.
Ah, der Skifahrer.
Nee.
Das ist der kann doch auch Skifahren. Ja, ich weiß, Hansi Hinterseer fährt auch Ski. Ja. Patrick Lindner?
Ja, ja.
Ski stimmt. Fährt auch Ski, ne?
Glaub schon.
Muss ja. Ja, okay.
Ja.
Freue ich mich.
Das sind nur ganz kleine Dinge, die mir unterwegs aufgefallen sind. Das eine ist, ich saß in einem Beitrag des linearen Fernsehens, ich glaube seines Haussenders, nämlich von Klaas, Joko und Klaas.
Ja, ja, ja.
Der hat eine neue Sendung oder hat ja namens Experte für alle. Mhm. Alles, Entschuldigung. Mhm. Und das ist irgend so eine Wissensgeschichte, bei der er irgendwie dumm ist und dann schlau gemacht wird. So ist ungefähr das Sendekonzept. So, und dann antizipierte er, dass seine Zielgruppe darauf etwas verstört reagieren könnte, nämlich auf diese Schlauwerden.
Ja.
Und formulierte den großartigen Satz, wer nicht so auf Erkenntnisgewinn steht, kann sich sicher sein, wenn es zu doll wird, kommt Joko von links und überfährt mich mit einer Schubkarre.
Ja. Sicherheitsmechanismus eingebaut.
Das finde ich ganz groß, als erstes mal davor zu warnen, dass die Sendung zu schlau sein könnte.
Ja, es könnte wehtun.
Ja. Ja.
Gut. Ja, die haben ja, der hat Joko Klaas nicht mal mit dem Catcar überfahren oder andersrum?
Ich habe keine Ahnung.
So, ja. Ja, okay.
Mhm. Ja, das war nur eins von den kleinen Dingen des Lebens, die mir über den Weg liefen, die ich sehr schön fand.
Ist gut.
Ja. Ich erspare uns die Zwischenmusik.
Okay.
Und mach gleich einen weiter.
Schade. Ja.
Und zwar möchte ich dich auf ein neues gastronomisches Angebot aufmerksam machen, bei dem ich mir denke, ich habe es selber noch nicht genutzt, das gebe ich offen zu, aber bei dem ich mich frage, allein bei dem Grundgedanken, warum hat es das bisher noch nicht gegeben und was kann an dem Konzept schiefgehen? Also aus meiner Sicht nichts. Und zwar geht es um eine Brauerei namens De Lütte. Sagt ihr nichts? Nee. Okay, die ist aber wirklich großartig. Und zwar ist das die erste Autobahnbrauerei der Welt.
Ja, stimmt, was kann schiefgehen?
Oder?
What can possibly go wrong?
Und zwar auf dem Autohof in Evendorf an der A7.
Ach, guck.
Ja, vor den Toren Hamburgs oder...
Der Heide.
Der Heide, wie immer.
Ja, okay. Hä?
So, und das ist also die erste Autobahnbrauerei und es wurde relativ lange gebaut. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Autohof, schlichtweg. Mhm. Eine nicht so schlechte Idee, nämlich sehr viele Parkplätze für vor allen Dingen
Trucker
zu errichten. Ich bin wieder unterwegs gewesen und inzwischen ist es wirklich nachts ganz schön heftig, dass es vollkommen normal ist, dass man auf dem Standstreifen parkt. Oder ob man das muss. Aber
naja, wenn es da Bier gibt.
Also,
und am Ende der Raststätte wurde eine Polizeistation aufgemacht.
So.
Oder davor.
Also genau, Alkohol und Autofahren ist eine deutsche Tradition, die immer mehr in Vergessenheit gerät.
Ja, aber manche ehemaligen Bundespolitiker sorgen ja auch für Erinnerung. Das ist so witzig, dass das überhaupt dieses, ich meine, das ist ja, wenn das hier rauskommt, schon ein bisschen her, aber Armin Laschet und Boris Pistorius, dass die halt gleich aussehen und dann eben gesagt wurde, Boris, ich brauche mal deinen Führerschein, ich muss wohin fahren.
Ist ja halt
witzig.
Ja, also Armin Laschet ist ja mit über 90 in der 50er-Zone geblitzt worden und er hat gesagt, er hatte sich verfolgt gefühlt. Mhm. Vielleicht von Boris Pistorius?
Ja, oder von Nicht-Rheinländern, die nicht verstehen, dass er lacht.
Aber ich will noch mal ganz kurz zu dieser...
Die Frage, das muss ich mal sagen. Immer steile These, wir sollen ja kontroverser werden.
Ja, sehr gerne.
Armin Laschet wäre ein progressiverer Bundeskanzler gewesen.
Als Friedrich Merz?
Als Olaf Scholz.
Ach so.
Und hätte, glaube ich, wir hätten, glaube ich, heute eine bessere Stimmung, wenn Armin Laschet Bundeskanzler geworden wäre. Word.
Mich brauchst du nicht zu überzeugen. Ich bin ausgestiegen bei Armin Laschet wäre ein progressiverer Bundeskanzler gewesen, weil ich dem Gedanken als Friedrich Merz nachgehangen habe.
Ach so, nee, dann bist du.
Und ich überlegte mir, wer weniger progressiv als Friedrich Merz ist.
Ja, sein Spiegelbild.
Nicht mal der Papst, würde ich sagen. Papst.
Nein, Armin Laschet, das fand ich wirklich, und das, die Zeit, wie heißt das noch, alles gesagt mit Armin Laschet, ist augenöffnend.
Absolut.
Das ist ein sehr guter Europäer, guter Kompass, gute Ansichten.
Und ein freundlicher und lustiger Mensch.
Guter Typ, aber nach Konrad Adenauer wird wahrscheinlich niemand mehr aus dem Rheinland Bundeskanzler werden.
Das ist deine These. Ich kann sie nicht widerlegen.
Weil die Deutschen wollen keinen fröhlichen Menschen. Das ist das Suspekt. Und kein Bayern. Ich glaube, die beiden Faktoren kann man sich, glaube ich, für immer ins Büchlein schreiben. Kein Rheinländer, kein Bayern.
Und Brandenburger?
Schon eher, weil da sagt man, Mensch, der ist so wunderbar grimmig und grummelig und das geht schon.
Aber Frau Dr. Merkel kam ja aus Hamburg.
In Hamburg geboren.
Ja.
Und außerdem.
Und dann in die jungen Bundesländer verschleppt worden.
Genau. Von ihrem, der Vater Pasta und die sind dann mitgegangen.
Der war
Pfarrer. Nein, also, großes Shoutout, gibt Armin Laschet irgendwas von Relevanz in Zukunft.
Ja. Ja, natürlich.
Ich komme Mitglied Nummer 3 im Armin Laschet Fanclub.
Sehr gut. Ich komme zurück zur Brauerei De Lüde.
De Lüde.
In Evendorf. Mhm. Also im Landkreis Harburg zur Eröffnung kamen schon mal 100 Leute an einem Tag, was ich, wenn man das Gebäude kennt, jetzt nicht so irre viel finde. Also ich kenne es nicht, ich kenne es nur von außen, vom Vorbeifahren. Und zwar nicht die New York Times, aber die Kreiszeitung, die heißt wirklich so,
ja.
Die stellt die kritischen Fragen.
Dafür ist sie da.
Absolut. Nämlich, sie stellt die Frage, ob es gut gehen kann, dass man an einer Autobahn Raststätte Alkohol ausschenkt.
Das gibt's an jeder Autobahnraststätte.
Ja, aber mit einer Brauerei, das ist schon ein bisschen was anderes.
Ja, gut.
Aber der
du kannst in manchen Brauereien, bei manchen Raststätten kannst du das Zeug palettenweise raustragen.
Ja, es gibt ja auch lange Fahrten. Ja.
Bis zur nächsten
so. Raststätte. Aber der Brauer und Wirt hat dazu ein Argument, auf das ich so noch nicht gekommen bin. Und da muss man sagen, ja, hat er ja auch recht.
Ich bin gespannt.
Die Brauerei ist auch mit dem Fahrrad erreichbar.
Sehr gut.
Ja.
Bravo.
Und das Bier gibt es auch in handlichen Flaschen.
Ja.
So.
Also mit dem Fahrrad erreichbar, ich kenne Evendorf jetzt auch nur vom Durchfahren, auch auf der Landstraßenseite.
Ja.
Die 6 Leute, die da ein Fahrrad haben, können da dann Bier trinken fahren, aber okay. Ja, ja. Naja, muss ich mal hin, glaube ich.
Ja, also.
Doch morgens, haben die morgens auch schon auf, so mit Brötchen und.
Warte, das ist ein Service-Podcast. Nee, 15 bis 21 Uhr.
Ja, meine Sperrstunde drin, ne?
Ne, das ist auch richtig so. Die Truckerfahrer müssen nüchtern werden.
Ja.
Wenn man um 3 Uhr anfängt, habe ich mir genau ausgerechnet.
Die müssen ja auch nur 4,5 Stunden am Stück fahren. Dann können sie sich ja wieder ausruhen.
Ja.
Sehr gut. Schön. Gibt es nicht auch diese, also die Riesenautohöfe, gibt es nicht in Geiselwind? Ist das nicht dieser größte Autohof Europas mit.
Ja, und dann haben die da irgendwie noch so einen Vergnügungspark ja, angebaut.
Alles
und,
Mögliche.
Und eine Eventhalle, bei der, das habe ich irgendwann mal im Vorbeifahren oder Tanken oder sowas mitbekommen. Dort sind regelmäßig Country-Musik-Festivals.
Howdy, Cowboy.
Und da geht ja nun wirklich alles zusammen, ne? Trucker, Rasthof, Country.
Beste. Truckstop haben sich nebenan ein Haus gebaut.
So. Ja.
Geiselwind A3, glaube ich, ist das. Da gab es schon mal eine ganz tolle D-Max-Doku drüber. Logischerweise.
Ja.
Ja. Geiselwind, Staubanfeld, Anfahrt frei. Ja, ja. Ja, ja. Und da wird es doch auch sowas geben.
Aber doch keine Brauerei.
Eine Brauerei vielleicht nicht, aber es ist echt Brauerei, ja gut.
Dass man Alkohol irgendwo kriegt, okay, aber eine Brauerei ist schon
stark. Aber wie ist das, jetzt versetzen wir uns in die Lage vom Wirt und Brauerei Besitzer, der will einfach nur eine Produktionsstätte haben. Geht zum Landkreis Harburg, der sinnigerweise in Winsen ansässig ist und sagt, guten Tag, ich würde hier gerne Brauerei aufmachen. Dann gucken die in ihrem Landkreis und sagen, tut mir leid, wir haben nur eine einzige Fläche, wo das noch geht. Evendorf, Autobahnraststätte, wie wär's?
Würde ich in ganz vielen Landkreisen genau so glauben, aber nicht in dem.
Meinst du, es ist genug Fläche?
Da ist Platz.
Ja. Oder der will halt sehr auf Export. Das heißt, er braucht einen logistisch gut angebundenen Produktionsort. Also ich sehe da, der muss, ja, ich fahre mal vorbei.
Ich sehe jenseits meines kleinen, wie ich jetzt feststelle, irrigen Impulses, dass das eine schräge Idee ist, hast du das deutlich besser durchdacht.
Ich plane sowas Ähnliches.
Ja, das verstehe ich.
Und zwar in Eiendorf, nämlich eine Abfahrt weiter. Kann man die Raststätte von beiden Seiten aus befahren? Also kommt man da rüber, wenn man jetzt, weiß ich nicht, fahrt Richtung Hamburg?
Das weiß ich gar nicht.
Weil muss das, ja, also es wäre Bescheid, wenn nicht.
Das wäre so wie Dammerberge, da muss man eine Brücke drüber bauen, dass alle in den Genuss kommen.
Da wollte ich als Kind immer hin.
Dammerberge war
da,
super, ne?
Und dann bin ich da wirklich mal als Erwachsener, weil ich das einmal sehen wollte und also als Kind hat man sich's besser vorgestellt.
Dammerberge gibt's und es gibt doch das Richtung Münster. Oder ist das Dammerberge?
Da gibt's das nochmal?
Nee, Hüttenberge ist das eine.
Genau. Also in Italien gibt's das relativ.
Dammerberge.
Gibt's das relativ häufig. Autogrill.
Und Wunsiedel da unten. A9.
Wunsiedel ist irgendwo Nordbayern, ne?
Hof, die Ecke, da fährt man auch so, wenn man nach Thüringen reinfährt. Auch
in Wunsiedel ist, wenn ich das richtig sehe, Rudolf Hess beerdigt.
Richtig.
Und gibt deswegen gibt's da regelmäßig Aufmärsche.
Eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht dazu, dass das
erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ich habe es irgendwann mal.
Da gibt es eine sehr, sehr schöne Schnürsenkelgeschichte.
Zum Versammlungsrecht ist das, glaube ich,
ja,
die Entscheidung.
Ja, ja. Kennst du die Schnürsenkelgeschichte? Hm? Die kriegten das nicht verboten. Und das war die Zeit, als die Neonazis gerne noch in dieser Skinhead-Uniform mit Docs mit weißen Schnürsenkel unterwegs waren. Mhm. Und die haben es irgendwie hinbekommen, dass weiße Schnürsenkel verboten sind. Und haben die aufgefordert, die weißen Schnürsenkel. Und dann konnten die sich entscheiden, entweder mit diesen hohen Schuhen ohne Schnürsenkel darum zu schlappen. Oder
schlapp, schlapp, schlapp.
Genau, was sie dann viel mehr gemacht haben, mit den Stiefeln in der Hand zu marschieren. Beides gab jetzt kein besonders martialisches Bild ab, sondern sah eher so aus, als müsste man sich an Mutti vorbei ins Kinderzimmer schleichen. Es war sehr schön.
Mein Sohn hatte kürzlich neue Gummistiefel zur Verfügung und ist mit beiden Gummistiefeln über den Händen durch den Garten gelaufen, wie so ein Irrer. So stelle ich mir das dann auch vor.
Es war ähnlich würdig.
Ja, okay. Ja, die Wunsiedelentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Ich werde mal nachreichen, wenn ich mir das merke.
Das wäre schön.
Ja.
Ich habe dir drei kleine.
Okay, da fehlt ja noch eine.
Da fehlt noch einer. Und damit wir es nicht vergessen, nochmal.
Die kleinen Dinge des Lebens schenkt dir der Himmel vergebens.
Ja. Christian Lindner, der auch eine neue Beschäftigung gefunden hat.
Warum, Hendrich? Warum das?
Das ist so wie Industrietaucher. Am Anfang macht Spaß, aber dann zum Schluss muss ja auch dein Geld verdienen.
Ja. Oh, tolle Videos, wo die dann auf so Plattformen darunter müssen, ne? Ja. So Müllplattformen, ja.
Ganz kurz noch Jeremy Monger. Und damit leite ich auch auf verschiedenste Outfits, die höchstwahrscheinlich heute noch zur Sprache kommen, über.
Aha.
Jeremy Monger. Sagt ihr bisher noch nichts?
Nein.
Hat in der 74. Minute sein Ligadebüt für Leicester City gegeben. Mit gerade einmal 15 Jahren und 271 Tagen. Und ist der zweitjüngste Spieler der Premier League.
Mhm.
Soweit so unspektakulär. Aber, und das finde ich wirklich schön, sein Club Leicester City ist einer von 8 Premier League-Anbietern, Sportanbietern, mhm, die mit einem Sponsor aus dem Wettbereich unterwegs sind.
King, nee, das war was anderes, ne? Kingfisher gehört denen, glaube ich, andersrum.
BC Game heißen
okay.
Die. Also es gibt da andere tolle, sowas, ich weiß, West Ham mit Betway.
Mhm.
Genau. So, und dann aber, weiß ich was, Aston Villa mit BK8, Dafabet bei Bournemouth und so weiter und so fort. Das ist bisher noch nicht so spektakulär. Was daran spektakulär ist.
Bei Lokomotive Sofia 8888.bg.
Ja.
Wollte ich nur.
Ja, nee, danke.
Ja, kein Problem.
Die englische Regierung hat inzwischen diesem kleinen Wahnsinn den Kampf angesagt und ab kommendem Jahr ist das verboten. Also aus Gründen der Suchtprävention dürfen keine Wettanbieter mehr auf der Brust sein. Aber, und jetzt kommen wir zu Jeremy Monger. Außerdem ist ein solches Angebot, nämlich?
Ich vermute, dass der das sowieso nicht tragen darf, weil er minderjährig ist.
So ist es.
Ah.
Das heißt, aha, der Rest seines Teams tritt mit Sponsor auf der Brust auf und er ohne.
The rules are the rules.
So,
cool.
Das finde ich sehr, sehr schön.
Cool, ja, ist gut. Das ist gut. Man denkt so, was hat er das jetzt aus der Klamottenkiste gekriegt, das Aufwärmtrikot? Ja. Gab es doch auch ganz tolle Vertreter in der Bundesliga. Ich meine, Werder Bremen erinnere ich, glaube mit B-Win.
Ja, stimmt. Was ist Stuttgart, dieses Winamax? Ist doch bestimmt auch.
Stimmt auch, ja. Berlin hatte doch, hatten die nicht auch irgendwas mal drauf? Egal. Ja, ist auf jeden Fall in Deutschland gab es das, darfst du das auch nicht mehr machen. Das ist ja.
Oh, die hatten auch die Bahn drauf und das ist ja auch ein Glücksspiel. Oh Gott.
Wo ist der Schneider, wenn man ihn braucht?
Entschuldigung.
Ja. Das waren aber die schönsten Trikots, fand ich, mit Marco Pantelic und so. Das,
dieses, Bahn ist schön, ist ein schön klares Logo.
Dieses breite Blau-Weiß. Ja.
Wir wollen nicht unnötig in den Fußballbereich abschweifen. Ich wollte dir nur diese drei Kleinigkeiten bringen.
Mhm. Ist es denn bei diesen ganz jungen Spielern, ist es ja immer die Frage, ist er wirklich so alt? Nachdem Herr Moukoko ja vielleicht gar nicht so alt ist, wie er gemacht wurde. Mhm. Vielleicht darf er es ja trotzdem tragen. Das wäre ja dramatisch, wenn er da jetzt ohne Sportwettenanbieter auflaufen muss.
Ja.
Obwohl er dürfte.
Ich bin so, und wenn wir jetzt ein Impro-Theater wären, dann würde ich sagen, du hast 3 Minuten Zeit, aus Experte für alles von Klaas, der Brauerei an der Autobahn und diesem Trikotsponsoring eine total lustige Geschichte zu machen. Aber
wir, ja. Ich wusste, bleib bei deinen Leisten. Es soll hier nicht lustig sein.
Erzähl uns doch lieber von deiner Reise.
ja, auch da, ich versuche hier immer einen roten Faden reinzubekommen, hauptsächlich eigentlich für mich, damit ich mich erinnere und nichts vergesse.
Ja.
Und ich sag mal, die Reise hat so den groben Rahmen Paul und die Frauen. Und das...
Oha.
So. Und jetzt gehen wir in die Werbung als Kleinkliffer. Und zwar ist es, also die Reise begann für mich in Amsterdam.
Lass mich ganz kurz nochmal einordnen.
Ach so,
es ist ein weiterer, eine weitere Route deines, der grüne Blitz fährt durch Europa.
Genau.
Nach einem Trip durch Südosteuropa geht es jetzt in Richtung britische Inseln.
Yes.
Okay, und das war die erste.
Nee, das war die zweite. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mit Grenzen dann doch überrascht, also nicht klar kam.
Ja.
Hatte einen abgelaufenen Reisepass und kam beim ersten Versuch nicht auf die britische Insel.
Ja.
Was die Reise dann aber von
Calais. Die hatten da irgendwie mal so eine Abstimmung oder irgendwas, erinnere ich mich. Da war
kann
was.
Kann sein, weiß ich auch nicht. Wusste ich auch nicht mehr.
Wenn der Brexit zuschlägt.
Der Brexit zuschlägt, ja. Und das ist ja auch jetzt schon ein bisschen was her. Also man hätte drauf kommen können. Aber was läuft alle 10 Jahre ab? Ein Energieausweis für ein Haus und ein Reisepass. Ja, so. Guckst du drauf und denkst, ach, schade.
Ne, aber wenn ich das kurz sagen darf, beim Reisepass verlängert sich mit fortlaufendem Lebensalter die Zeit. Am Anfang sind es, glaube ich, 5 Jahre.
Und 6, dann, genau. Und jetzt 10, ja.
Das ist beim Energiepass ganz anders.
Ja, das stimmt. Ja, so. Also die erste Reise ging, eigentlich war der Plan über Calais nach England und dann nach Dublin zu fahren, was nicht gelang, eben weil ich den Eurotunnel nicht befahren durfte. Mm. Und dann bin ich von da irgendwie nach oben wieder geirrt, nach Norden, über Antwerpen, nach Rotterdam und da habe ich gesagt, ach, vielleicht geht's dann nächstes Mal ab Amsterdam und habe dann mich so organisiert, dass ich das Auto in Amsterdam habe stehen lassen können und begab mich wieder nach Amsterdam, um dann von Holland, von Hoek van Holland mit der Fähre überzusetzen.
Ja, du fuhrst mit einem kommerziellen Schiff.
Ja, mit einem.
Das heißt
Fähre. Overnight.
Was heißt kommerzielles Schiff? Fähre. Nicht von einem Hobbysegler.
Nein, ich bin nicht auf so eine 6-Meter-Yacht mit meinem Auto raufgefahren und habe gesagt, Captain.
Ja.
Einmal Gen West, ja. Mm. Wo ist das Bier? So, erste Mal. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil ich auch nicht so ganz seefest, so, ist nicht so meins. Achterbahn auch nicht und so diese ganzen Sachen. War aber alles gut. So. Aber vorher hat mich die erste Frau enttäuscht. Denn wenn man von Schiphol Richtung Hoek van Holland, so sprechen die das da sicherlich aus, fährt, kann man, wenn man möchte, in Den Haag vorbeikommen.
Mhm.
Und Den Haag ist nicht die Hauptstadt der Niederlande, sondern Regierungssitz. Offizielle Hauptstadt ist Amsterdam, aber es ist Regierungssitz und Parlamentssitz und alles, was man normalerweise mit einer Hauptstadt verbinden würde. Und auch Sitz des...
das gibt's ja ein paar Mal.
Aber Sitz des niederländischen Königs und eine sehr schöne Stadt.
Das stimmt. Und Sitz eines bedeutenden internationalen Gerichtshofs.
Zweien sogar. Vom Internationalen Gerichtshof und vom Internationalen Strafgerichtshof.
Ah ja, richtig. The Hague.
The Hague, genau. Da wollte ich erst noch hin, aber das war mir dann auch irgendwie, ich habe dann im Internet geguckt, wie das da aussieht und das ist ein Verwaltungsgebäude, war mir dann zu langweilig.
Das ist so, es gibt aber ein Museum in einem relativ schmucken, relativ antiken Gebäude, das allerdings nicht besonders groß ist. Da geht es allerdings auch nochmal um andere spannende Sachen, wie zum Beispiel die Haager Landkriegsordnung.
Oh ja. Hilf mir, 1900.
Oh, da schwimme ich jetzt auf. Wollen wir einmal ganz kurz jeopardieren? Ja, nämlich.
1899, wie die TSG Hoffenheim.
Ja.
Und Werder Bremen. Oh, da komme ich auch gleich noch zu. So, da bin ich aber nicht hingefahren.
Aber lass uns ganz kurz sagen, Haager Landkriegsordnung, was es geht.
Ja, irgendwas mit neben Genfer Konventionen, humanitäres Völkerrecht.
Nee.
Das weiß ich. Nee. Erzähl doch mal.
Es geht um, also so habe ich es in Erinnerung, es geht um grundsätzliche Kriegsregeln, dass man Gefangene vernünftig behandelt, dass man den Kombattantenstatus anerkennen muss. Das heißt, dass man als reguläre Armee nur als gekennzeichnet als reguläre Armee im Gegensatz zu Partisanen und so weiter. Also es gibt sozusagen Regeln für den modernen Krieg.
Okay.
Dass ein Mindestmaß an Humanität eingehalten wird und dass, wenn ich das richtig sehe, unter den Eindrücken der ersten wirklich modernen Kriege, was dann ja, wenn wir uns den entfesselten Ersten Weltkrieg angucken, und die Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs durchaus sinnig ist. Gibt so ganz merkwürdige Dinge, dass man beispielsweise nicht auf, also dass es ein Kriegsverbrechen ist, wenn man auf Fallschirmjäger in der Luft schießt oder solche Dinge.
Okay. Aber muss man erwarten, bis sie Boden berühren, ja. Dann darf man sie wegmähen?
Ja.
Okay. Okay, cool. Nee, ist ja wichtig, dass man das mal aufschreibt, dann weiß man auch, woran man, wogegen man verstoßen hat, dann kann man es auch ahnden.
Darum geht es natürlich, um die Ahnung, dass das im Krieg selber eingehalten wird, eher unwahrscheinlich.
Da gab es doch, ach, was war das denn noch, irgendwas mit Fallschirmspringern, die abgeworfen wurden, das waren aber Dummies. Dann haben, ich glaube, waren das die Briten, die haben irgendwo was abgeworfen. Eben so Dummies an Fallschirmen, dann haben die Deutschen draufgehalten und dann kam irgendwann, als sie keine Munition mehr hatten, die richtigen Fallschirmspringer. Irgendwie sowas, muss ich mal rausfinden. Da klingelt irgendwas.
Das klingt ein bisschen nach NTV um 2.10 Uhr.
Das kann ja sein. Das kam direkt nach der USS, weiß ich nicht.
Und ein sehr großes Amphibienfahrzeug, ein Schiff, das irgendwie ein Truppentransporter ist, das HSV heißt in englischer Abkürzung. Finde ich sehr schön.
Ja.
So, Entschuldigung.
Wo war ich? Enttäuschte Frauen, Haager. Ach, du warst
in
The Hague. Und das Schöne, was ich da eigentlich dachte, ich mir noch schnell angucken könnte, weil ich jetzt auch nicht viel Zeit hatte, war eine Frau gewesen. Und in Den Haag ist das Maurits Huis.
Mhm.
Und dort wohnt das Mädchen mit dem Perloring von Vermeer.
Vermeer.
Da ich aber, das ist im 18.
Was heißt, das wohnt da?
Das ist ja ausgestellt. Das ist das Museum dort, das Maurits Huis.
Ach, ich hätte das, verstehe ich. Ich hätte das ins Rijksmuseum gehängt.
Alles gut. Das Rijksmuseum ist in Oslo, oder?
In Amsterdam.
Ja, genau. Nee, das hängt da. Und das hätte ich mir gerne angeguckt, weil.
Oh, das in Oslo kann auch so heißen.
Ja. Die haben, glaube ich, den Munk.
Genau. Den habe ich mal gesehen und wie
also alle. Also nicht den Munk, oh Gott, die Kunsthistoriker sind gerade zu Staub zerfallen. Sie haben ein Bild von Edvard Munk. Ich glaube, es heißt Der Schrei.
So ist das.
Er hat auch noch viele andere schöne Bilder gemalt.
Ja, aber es ist wie immer bei solchen Sachen auch bei der Mona Lisa oder ähnliches.
La Gioconda.
Man kennt es, genau, man kennt es ja immer nur so als Bild und hat dann kein
Größenverhältnis,
Verständnis, wie auch immer. Und wenn man davor steht, sagt man, ach was.
Die betenden Hände von Dürer in der Albertina sind super klein, auch der Hase. Super klein.
Ja, lieber mag ich den betenden Hasen.
Okay.
Das hat Walter Mörs mal gemacht. Okay. Eine sehr, sehr schöne Mischung.
Die sind wirklich klein. Das ist ja kleiner als DIN A4, würde ich jetzt mal behaupten. Die betenden Hände. Und die sind ja immer, wenn dann sie abgebildet sind, sind sie immer riesengroß abgebildet.
Soll ich jetzt Bettina Wegners sind so kleine Hände einspielen?
Nein, sollst du nicht.
Finger weg, Finger weg.
Vermeer.
Du kriegst Spotify-Verbot, wenn du weitermachst. Nein, ich kam um Viertel vor sechs aus dem Parkhaus getorkelt und das Mauritz, ich glaube, es heißt Mauritz Huis, schließt um 18 Uhr und ja, sie ließen mich nicht mehr rein, obwohl es kein sehr großes Museum ist. Ich hätte es wohl noch hingeschafft, aber naja, nächstes Mal.
Ja.
Schade. Genau, also den Haag, The Hague zu empfehlen, ist eine schöne Stadt. Leider haben sie den königlichen Innenhof gerade im Umbau.
Okay.
Das heißt, da war jetzt nicht so viel zu holen, aber drumherum ist auch ganz nett.
Ich bin da tatsächlich mal sozusagen hingeflüchtet, als ich in Amsterdam war und es mir viel zu voll war. Dann bin ich mit meiner charmanten Reisebegleitung nach Den Haag gefahren und es war ja überraschend nett und schön und ruhig. Und
ja. Okay. Jo. So, dann begab ich mich auf die Fähre über Nacht, das war ganz toll. Man darf nur mit dem Kopf nicht zu nah an die Holzablage des Bettes kommen, weil ich hatte die Kabine relativ weit hinten am Schornstein und deswegen auch direkt über dem Motor. Man wird dann in den Schlaf geruckelt. Aber ja, okay, geht.
Aber das ist eine Funktion, bei der du bei QVC eine Menge für zahlst.
Das stimmt, nicht nur bei QVC.
Ja.
Ja. Aber da du ja großer Kreuzfahrt-Fan bist, also wenn ich nicht sagen würde, der Größte, ich kann es verstehen.
Ja.
Also ein bisschen kann ich es verstehen. Ich glaube, die Schiffe sind ja nochmal deutlich größer. Das kulinarische Angebot ist noch etwas bunter. Aber
als auf so einer Fähre,
die haben das
wie
schon
soll
auch,
das gehen?
Ja, ja, die haben das aber schon auch nett gemacht. Also ja. Das war dann, und ich hatte dann irgendwie 9 Geld bezahlt, um da in so eine Lounge rein zu können.
Ja.
Und das war schon ganz cool. Dann war man getrennt vom Pöbel, ne? So, und von den Kindern und den Truckern.
Ja.
Und da konnte man dann bequem sitzen und sich Bier bestellen. Das fand ich gut.
Meine erste Fährerfahrung.
Ich habe nichts gegen Trucker und Kinder. Aber es war einfach, man saß da halt auch bequemer.
Ja.
So, darum geht's ja.
Ja. Und für viele Trucker ist das Leben ja jetzt auch einfacher geworden, weil sie in Evendorf ja ihre eigene Brauerei haben.
Drum.
Meine erste Fährerfahrung, eigenständig gemachte, war meine Interrail-Zeit und ich bin von Italien nach Griechenland und dort auf verschiedenste Inseln gefahren. Das hat ganz, ganz wenig mit Kreuzfahrt zu tun, weil man sich mit Truckern aus allen EU-Anrainerstaaten Osteuropas um so Pullman-Sitze in sehr, sehr stark runtergekühlten Seelen streiten muss.
Mhm. Ja. Nee, so war dafür war es, das war wirklich deine luxuriöse Reise. Ja. Ich betrat englischen Boden.
Ja.
Und fuhr dann in eine Stadt, die für, also da geht eine Brücke über einen Fluss.
Ja.
Und der Fluss heißt Cam.
Cam.
Mhm.
Ja. Ich darf kurz drauf losraten.
Ja, bitte.
Oxford.
Ja. Richtig.
Nee, ist das so, dass es der Fluss heißt Cam und ja. Deswegen heißt die Stadt so?
Würde ich sagen, ja. Also der Fluss heißt Cam.
Das ist ja stark.
Ja.
Guck mal, Bildungsauftrag. Ja. Wenn jetzt mal nicht Joko mit der Schubkarre um die Ecke kommt.
Ja. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ich bin dann nach Cambridge gefahren, weil das einmal auf dem Weg lag.
Ja.
Und relativ früh angekommen, 6:30 oder so von der Fähre. Und da kannst du ja sonst noch nichts machen. Und dann bin ich die 2 Stunden nach Cambridge gefahren und wollte dann da einen Kaffee trinken. Es hat geschüttet wie aus Kübeln.
Muss.
Die 2 Tage, es war echt ein bisschen nervig, aber ich bin dann im strömenden Regen durch Cambridge gelaufen und habe natürlich versucht, irgendwie bei den Colleges einen Parkplatz zu suchen, um dann so ein bisschen zu gucken. Und es gibt ja diverse.
Ja.
Das, was man, glaube ich, so kennt und verbindet mit Cambridge, ist die Kapelle des King's College.
King's College, ja.
Das ist diese längliche, hohe.
Ja, ich hätte jetzt auch King's College gesagt, wobei ich offen gestanden nicht gesagt hätte, ob das Oxford oder Cambridge ist.
Ich glaube, das King's College gibt es auch nochmal in London. Also,
das ist wahr, das gibt es.
Ja. Also, ich sag mal so.
Guter Name oder
es gibt auch das Franchise? Es gibt auch das Queen's College. Es gibt das St. Catherine's College. Es gibt was auch immer. Beim Queen's College gibt es eine. Das ist kein Pin, es ist einfach. Es ist
ja.
Das guckt man sich, wenn man guckt, Cambridge, was kann ich mir angucken, dann kommt die. Mathematical Bridge. Die mathematische Brücke. Vielleicht wird das ja Episodenbild, keine Ahnung. Das ist halt eine recht filigran gearbeitete, ich kann sie dir mal zeigen, Holzbrücke über die Cam.
Ja, ja.
So, das kann man sich da angucken. Ansonsten bin ich ein bisschen durch die Gegend geirrt. Musste feststellen, dass es ist bestimmt auch ein College- und Universitäts- oder sowas Standort. In erster Linie ist es ein Touri-Hotspot.
Ja, natürlich.
Wahnsinn. Touri-Büro an Touri-Büro, überall Visitors Entrance, hier könnt ihr jetzt rein, da könnt ihr nicht rein, da muss man Geld für bezahlen, man muss Geld bezahlen, um in diese Chapel zu kommen beim King's College. Das ist ganz unangenehm da eigentlich. Also es hat nicht, also logischerweise hat es nichts von diesem verträumten englischen, ich hüpfe über eine grüne Wiese und lerne dabei ganz viel. Das hat es nicht, es ist wirklich ein Wirtschaftsbetrieb da. Mit Touristen.
Ja, vielleicht ist es ja auch so, dass viele Absolventen endlich mal ihre Alma Mater sehen wollen, denn wenn ich das richtig sehe, sind die allermeisten Studierenden an englischen Privatuniversitäten sitzen in Bangalore und so weiter vor ihrem Rechner.
Vermutlich, ja.
Also damit machen die ja schlichtweg ihr Geld.
Ja, genau. Aber es ist trotzdem ganz, ganz reizvoll. Ich war halt recht früh da, es hat geregnet, ich war halt relativ alleine. Mhm. Aber es gibt auch da ein Trinity College, was es auch gefühlt überall gibt, St. John's College und so weiter. Also
das ist so, ne, wenn wir sagen, in der Universität Cambridge, Oxford, sonst irgendwie, wir haben unsere Campus-Universitäten mit irgendeinem Audimax im Blick, das ist ja gar nicht das englische System.
Nee, das ist eigentlich eine Aneinanderreihung von wirklich abgeschlossenen, in sich arbeitenden Unternehmungen.
Genau, so. Und deswegen, Schulen, wenn jemand sagt, du bist
Schulen, ja.
Wenn jemand sagt, er hat in Cambridge studiert, dann lohnt sich schon mal die Nachfrage, an welchem College.
Ja, in welchem Cambridge? Es gibt bestimmt auch mehrere.
Ja.
Nun ja, da war ich dann halt so. Es gibt nichts weiter davon zu berichten, außer dass es eine putzige, ganz hübsche englische Kleinstadt ist. Mhm. Wo Kleinstadt ist, glaube ich, auch relativ, glaube 120.000 Einwohner.
Ach, echt? Ich war da noch nicht, weil ich war in Oxford, was ganz offen, also offensichtlich sehr, sehr ähnlich gestrickt ist. Und das meine ich ist nicht so raus.
Ja. Dann bin ich weitergefahren und bin nur in der Stadt oder an dem Stadion. Ich hangel mich ja leider, wenn ich wenig Zeit habe, von Stadion zu Stadion, weil in die Stadt reinzufahren ist in England auch so eine Sache. Ist auch in Holland. Es dauert. Also wenn man jetzt an Hamburg vorbeifährt und sagt, ich fahre mal eben rein.
Ja,
zwei
ja.
Stunden locker weg.
Wobei es doch, also sehr viele englische Stadien sind doch wirklich historisch zumindest.
Absolut reizvoll.
Ja. Ja, aber vor allem auch in der Stadt drin, oder?
Ja, ja.
Dieses Konzept Allianz Arena irgendwo zwischen München und österreichischer Grenze gibt es ja nicht überall.
Nee, das ist doch im Norden, ne? Ist die Allianz Arena. Das ist nicht so. Zwischen München und Nürnberg. Wie der Flughafen. Nürnberg Süd ist doch eigentlich der Flughafen.
Ja.
Ja. Ich bin dann in zu einem Fußballclub gefahren, auf dem weiteren Weg, nur weil die einen sehr guten Trainer haben, aktuell. Aha. Ein Zweitligist.
Ja.
Und der große Frank Lampard trainiert zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich weiß nicht, wie es ist, wenn es rauskommt, trainiert Coventry.
Oh ja.
Das Stadion war jetzt so, da hat, glaube ich, relativ früh jemand gesagt, wir brauchen mal da hinten neben dem Einkaufszentrum ein großes Stadion mit viel Parkplatz. Mhm. Das war jetzt so, geht so.
Mhm.
Coventry. Irgendwie Coventry klingt auch irgendwie nach irgendwas, dass das Relevanz hätte für irgendwas. Also Englisch irgendwie Coventry.
Jetzt ernst?
Ja, weiß nicht, irgendwie ja, weiß ich auch nicht. Deswegen wollte ich wahrscheinlich auch hin, war dann aber enttäuscht.
Coventry, die praktisch einzige Stadt außer The Blitz, V2 am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Coventry von der Wehrmacht bombardiert worden.
Dann war's das. Guck mal. Irgendwie Coventry sagte mir was. Also es gibt ja diverse kleinere Städte in England, die mal einem nichts sagen, aber Coventry sagte mir was.
Coventry ist die einzige Stadt, die, ich will nicht sagen flächendeckend, aber die schon relativ stark bei der sogenannten Schlacht um England.
Hatte ich das nicht letztes Mal auch schon, wo ich gesagt habe, irgendwas war doch mit Antwerpen, ja. Da hast du auch schon V2 gesagt. Also
ich kann es ja nicht ändern.
Ja, ist das Problem
nicht
bei mir. Wir
müssen uns über Südamerika oder Ozeanien unterhalten, denn sonst ist irgendwie immer. Nein, und Dresden und Coventry sind deswegen Partnerstädte und das Kreuz von Coventry hängt in der Frauenkirche und dafür hängt das Kreuz der Frauenkirche in Coventry. Das sage ich jetzt sehr leise.
Das war verrückt.
Weil man das verifizieren müsste, aber dazu haben wir jetzt gar keine Lust.
Ich reiste dann weiter in diese Stadt, nämlich in die ethnisch vielfältigste Stadt Großbritanniens.
eine der ethnisch vielfältigsten Städte Großbritanniens. Mhm. Ein großer Teil der Bevölkerung stammt aus der Karibik, vom indischen Subkontinent und aus Irland. Die mit Abstand größte ethnische Minderheit stellen die Britisch-Pakistaner mit 150.000 Einwohnern, vor allem aus dem von Pakistan kontrollierten Teil Kaschmirs. Damit ist die Stadt in der die meisten Kaschmirs außerhalb Kaschmir leben.
Okay.
Sie sprechen fast ausschließlich Punjabi ja, als Erstsprache. In der Stadt leben die meisten Rastafaris außerhalb von Jamaika. Und hier findet die größte Parade zum St. Patrick's Day statt, nach Dublin und New York.
Was die Punjabis so halt machen.
Ja, ich glaube, das und die Rastafaris, ja.
Ja, wo war ich? Keine, ich würde sagen, sowas wie Birmingham oder irgendwie, aber das ist, das kommt geografisch nicht hin.
Doch, kommt es. Das ist Brum, wie die Leute da auch sagen.
Ja.
Birmingham liegt neben Coventry. Also es ist, also
ach, das war wirklich Birmingham? Das
ist Birmingham.
Ah, okay. Ja, Birmingham. Das ist für mich, Birmingham ist so ein bisschen wie Uerdingen. Das ist so das Synonym einer englischen Arbeiterstadt. Für mich.
Genau, ist auch so. Also, dass ich war dann natürlich auch beim Stadion von Aston Villa im Villa
Park.
Das ist ein fantastisches Stadion, ist so ein Backsteinstadion in diesen klassischen englischen Reihenhaussiedlungen, die einfach nur so lang in der Straße lang, es sind wirklich nur so kleine, weiß ich nicht, 7, 8, 10 Meter breite Hauszeilen, die an Reihe stehen. Kein schöner Standort da so drumherum. Ich wollte, also es ist nicht schön. Das Stadion ist toll, das ist wirklich ein Backstein.
Ich kenne nur die Fassade, Fotos von der Fassade und das ist schon fantastisch. Ja. Prepared, sage ich nur.
Genau. Prepared, genau.
Das ist der.
And All My Heroes Are Villains.
Das ist der, der Claim von Aston Villa.
Genau. And All My Heroes Are Villains.
Okay.
Irgendwie so. Ja. Naja.
War mein erstes Fußballspiel in England, das ich gesehen habe. Aston Villa gegen West Ham United.
Ah, okay.
Was trikottechnisch schwierig ist, weil die praktisch die gleichen Farben haben.
Weil wir keine Kamera mitlaufen haben. Du sitzt hier ja gerade in einem hellblau-bordeaux-roten West Ham United Trikot.
Ja.
Und ich tue das in einem hellblau-bordeaux-roten Aston Villa Trikot.
Ja, wir sind erbitterte Feinde.
Ja.
Aber wir kriegen das ganz gut
geregelt. Gut, dass hier ein Tisch zwischen uns ist, mein Freund. Naja, Birmingham. Das war das, was ich zu Birmingham mitteilen wollte. Ach so, und. Es gibt ja so tolle, zumindest in meinem Instagram-Reel, Rabbit Hole, gibt es von Zeit zu Zeit so Straßen-Vox-Pops-Situationen, Interviews, wo Engländer fragen, was ist der schlimmste Akzent?
Mhm.
Und dann je nachdem, ne? Aber Birmingham ist, glaube ich, so, das ist relativ mehrheitsfähig, dass die da irgendwas sprechen. Mhm. Aber und ich bin später noch durch Wales gefahren und so, und das ist, die sprechen ja immer ihre eigene Sprache noch und sprechen dann Englisch als Nebensprache oder Zweitsprache.
Ist das wirklich so?
Ja, die haben ihr Gälisch da.
Ja, das ist schon klar, aber das ist das nicht wie bei uns Plattdeutsch, wo man sagt, da gibt es irgendwie Alte, die das auch noch können?
Nö. Echt? Nö. Also ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber ich kenne das noch aus Südwales, familiäre Verbindungen dahin. Da wird Walisisch gesprochen.
Okay.
Und das ist einfach...
Na klar, ist eine ganz andere Sprache.
Das ist eine andere Sprache, genau. Aber in die Leute in Birmingham... Die, mit denen ich da kommunizieren wollte.
Ja.
Ich halte mich eigentlich für relativ gut in Englisch, aber das hatte damit, es war.
Ja, ich erinnere mich an eine Situation in Nordirland. Ich fragte nach dem Weg und ich habe dann vornehmlich sein Kopfnicken in eine Richtung dann als Wegweiser genommen.
Gut, das wäre verständlicher gewesen. Also in Birmingham, das kannst du nicht, das verstehst du nicht. Das ist irgendwie verkürzt, das ist weggenuschelt, das ist, wie ich jetzt mal ganz frech sagen würde, falsch betont.
Ja.
Also es ist, ich kann es nicht nachmachen. Also man würde ja sagen Water. Wäre jetzt so eine deutsche Variante von Wasser, aber die sagen da Water oder so ähnlich. Und wenn du das durch jedes Wort durchziehst, dann bist du so, hey, was ist das denn? Also ich würde das jetzt unterschreiben, dass um und bei Birmingham ein unhörbares Englisch gesprochen wird.
Okay.
Also wirklich heftiger Akzent, so mittendrin. Und großartig, das noch. In England ist es ja, wenn du die Autobahn fährst, gibt es ja die ganz großen Wegweisungen, sind ja the North, the South, the West, the West Midlands, weiß ich nicht, the Southwest oder irgendwie sowas. Ich stelle mir das in Deutschland vor, wenn da Ostdeutschland stehen würde.
Naja, wir haben in manchen Städten, was ich sehr schön finde, so Schilder, auf denen steht alle Richtungen.
Ja.
In Gelsenkirchen, Hauptsache raus hier.
Genau.
Das stelle ich mir echt in Deutschland mal vor. Fährst du dann so, nein, du musst es ja irgendwann weiter differenzieren. Wenn du sagst, irgendwann Süden, dann, oder wenn du das mal von London Richtung Wales gemacht, dann wird es irgendwann the West, dann wird es Southwest. Irgendwann teilt es sich ja auf. Es ist so, wie wenn du zum Südpol fährst. Irgendwann ist ja alles nur noch Norden. Also fand ich ganz gut als grobe Orientierung, wo man hin muss. Weil das
ja, und Berlin. Da ist egal, wo du hinfährst, alles Osten. Ja,
so.
Ah ja, hör mal auf hier.
Das muss ja nicht sein.
Da keine Frauengeschichte, obwohl, nee, da war keine Frauengeschichte. Kommt jetzt noch eine, bin ich weitergefahren nach Wales, weil ich wollte unbedingt, also ich musste nach Wales und meine Fähre dann weiterfuhr nach Dublin, das ist ja das Ziel der ganzen Reise.
Aber nicht, das ist das Ziel dieses Mal gewesen?
Dieses Mal, ja.
Okay.
Mhm. Fuhr ich durch Wales und wollte nach Wrexham.
Mhm.
Wrexham ist mir durch die Medien gegeistert.
Ja, du hast es mir im Vorfeld angedeutet.
Genau, weil ein Hollywood-Star oder zwei die Anteile von Wrexham AFC übernommen haben. Und der eine, den kenne ich nicht, der andere ist Ryan Reynolds. Mhm. Und das habe ich irgendwie im Zusammenhang mit Ted Lasso, dieser ganz doch ganz witzigen Serie mit.
Ja.
Ah, wie heißt der? Sudeikis, der Schauspieler. Naja, wo er ein Amerikaner spielt, der auf einmal englischer Fußballtrainer wird. Habe ich irgendwie das in Verbindung gebracht mit Wrexham AFC. Das kann aber auch mein krudes Gehirn gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Hab's auch nicht nachgeprüft, weil für mich kann das erstmal so bleiben. Bin dann dahin gefahren. Und in Wales ist man als junger, attraktiver Mann, so wie ich, gegenüber allen Frauen Darling.
Mm.
Dann wird immer, also man kriegt immer noch das Etikett Darling drauf. Auch wenn man falsch parkt, wenn man Essen bestellt, wenn man irgendwas macht, was ich beides getan habe. Und beides Mal war ich Darling.
Ja.
Das hat mich irgendwie umarmt mit Wärme. Die fehlte mir in England. In Wales ist Wärme da.
Verstehe ich. Aber sehr freundliches Darling?
Ja, ja. Ja, ja. Also ein freundlich forderndes.
Ja.
Also schon.
Also
bestimmt.
Nicht so dieses. Und was kriegen wir, junger Mann?
Genau. Die freundlichste Stadt Europas, ja. Berlin. Genau. Ja. Nee. Nee, nee, das war schon, you can't park there, darling.
Okay, das ist schön.
Das ist ganz gut, ja. Wahrscheinlich war das auch viel konkreter gemeint, als ich das verstanden habe. Ich dachte, ach ja, ja, ich weiß, ja. Ja.
Das hört sich aber so ein kleines bisschen an wie Downton Abbey.
Das Englisch in Wales ist besser. Wie gesagt, weil das...
Nein, ich meine dieses Darling. Das darling, ist so, ja. So ein bisschen...
Ja, stimmt. Ja, ein bisschen pittoresk.
Viktorianisch.
Ja. Obwohl, da darf man denen, glaube ich, nicht mitkommen. Also die Waliser sind ja recht,
ja,
recht stolz. Wir machen auch nochmal, oder ich bringe irgendwann nochmal eine kleine Lehrstunde mit. Denn ich habe, also wie man das ausspricht, die haben da ja ihr Gälisch, Walisisch. Und es gab, das habe ich zum Glück noch geschafft, ein Straßenschild, was ich schnell fotografieren konnte. Und der Ort, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, da wird, ich alle mal Zettel raus,
ja,
Bleistift, LLANFAIRPWLLGWYNGYLL. Das, ja, ist der Name des Ortes.
Ja.
Und da ich letztes Jahr...
Das ist mir auch mal passiert, aber dann, ja, bin ich wieder aufgewacht und habe den Kopf von der Tastatur genommen.
Ja, da forscht BioNTech gerade dran. Also LLANFAIRPWLLGWYNGYLL. Ist für normal lesende Menschen unaussprechbar. Da ich eine Lehrerin in Wales kenne, sie hat mir das mal auseinandergenommen. Also diese, es, ja, gibt Wortkombinationen, stehen dann für einen Buchstaben, wenn man, wie man spricht. Das heißt, das LL ist ein, habe ich vergessen. Das werde ich mal mitbringen.
Okay. Ja, also im Spanischen ist das ja auch so, dass das Doppel-L ein J ist, wie in Mallorca.
Ja. Und das CE in Z, also ein Z, CE ist ZE, Barcelona.
Ja, ach so, ja, ja, natürlich.
Hansi Flick sagt das immer noch, ne? Hansi Flick, ich habe letztens ein Interview mit Hansi Flick, wir hier in Barcelona. Gut, der spricht ja meistens nur Englisch da, das ist, glaube, ja, ich, auch von Vorteil.
Ja, so wie Lothar Matthäus in New York.
The Lotter,
ja. And I hope we have a bit little lucky.
War das Lothar Matthäus?
Ja.
Okay. Was war Roman Weidenfeller?
Das weiß ich nicht.
Roman Weidenfeller hat gesagt, er habe grandios Game gespielt, irgendwie geplayt oder wie sowas da. Na gut. Wales.
Und dann war ja schon wieder Fähre.
Dann war wieder Fähre, ja, das war okay. 3,5 Stunden dann rüber nach Dublin. Und hier schließen sich zwei Kreise. Meine, in diesem Fall keine Frauenenttäuschung. Aber ich hatte mich im Griff. Und deine Geschichte zur Julia in Verona.
Ja, ja.
Was
mit
war
anfassen.
Da? Mit anfassen, an der Brust.
Ja.
Und was steht in Dublin für eine Statue?
Irgendeine Freiheitskämpferin.
Ja. Nicht? Sagen wir ja. Ja, Molly Malone.
Ah.
Molly Malone ist ein, bekannt aus einem irischen Volkslied,
genau.
Die inoffizielle Hymne Dublins. Und sie heißt, das Lied heißt entweder Molly Malone oder Cockles and Muscles, Herzmuscheln und Miesmuscheln. Und es ist eine Frau, sag ich mal, aus dem 19. Jahrhundert, mit einem Karren vor sich her schiebend, wo Körbe drin sind, und da sind eben halt Muscheln drin.
Ja, ich erinnere mich so vage, dass das so eine Geschichte ist, wie weiß ich was, Zitronenjette oder der Hummel in Hamburg oder so, oder weiß genau. Ich was, wie die auf dem Viktualienmarkt heißen, so, also irgendwie so Lokalkolorit, so eine.
Genau, so ist es.
So ein Unikum.
Genau. Und was bringt Glück? 7 Jahre?
Anfassen.
Ja, die Hupen anfassen. Wie wir.
Ja.
Also man fässt die Brüste an. Sie hat ein recht ausgeprägtes Dekolleté, muss ja. Man schon sagen. Also ja. Man kann auf den Gedanken kommen. Der ist jetzt auch schon, also es ist auch schon relativ blank. aber 2025, im März, wurde bekannt gegeben, das soll jetzt ein Ende haben.
Ja.
Schluss mit frauenfeindlicher Tradition und Beschädigung.
Das schau her.
Ja, es soll jetzt, also erstmal soll sie restauriert werden. Also das Dekolleté ist schon blank, der Rest nicht. Also und da hat die, so, und das soll jetzt auf, möglicherweise soll es auf ein Podest gehoben werden, dass man nicht mehr rankommt. Und es soll testweise auch mit Sicherheitskräften gearbeitet werden, die verhindern, dass es zu respektlosem Verhalten gegenüber der Statue kommt.
Ich würde mit Strom arbeiten.
Ja, und dann hast du die das auch noch geil finden. Und dann? Ja. Was machen wir dann?
Na, aber ich bin mir sicher, dass der Aufruf reicht. Ich meine, in Dublin im Zentrum, Tempelbezirk mit seinen ganzen Kneipen, was soll da schiefgehen? Da ist Frauenfeindlichkeit mit Sicherheit nicht zu Hause.
Tempelbar heißt der Stadtteil.
Ja.
Es ist nicht weit von Molly Malone.
Ja.
Nein, Molly Malone rundet sozusagen die Reise dann ab. Es ist ein Volkslied von 1800 irgendwas. Die Figur ist noch von 1987, 88. Wurde dann noch erst aufgestellt von einer irischen Künstlerin.
Ja.
Finde ich auch interessant, dass man das nochmal betont. Das ist eine Künstlerin, die Molly Malone mit sehr großen Brüsten und einem starken Dekolleté ausgeprägt hat. Ob das jetzt irgendwie ein... Also es war jetzt kein alter weißer Mann, der das gemacht hat.
Ja, aber also das mit diesen Volksliedern ist ja sowieso irgendwie, ne? Die Shamrock Rovers und so, das ist ja irgendwie da... Das ist sehr irisch.
Und wir kennen das Lied... Wahrscheinlich, wenn wir es hören, weil die Dubliners es gemacht haben.
Ja, 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 ja. Jo. Ich hab die Dubliners mal gesehen, ein großartiges, also ein Video gesehen, die und The Pogues. Und also es waren sehr, sehr viele Menschen da. Also wenn es in Irland war, dann waren endlich mal sehr viele Iren dann Tatsache in Irland. Sonst sind sie gern woanders.
Ja. Ja, und es ist, das Lied kommt auch vor im Stanley Kubrick-Film A Clockwork Orange.
Ah ja, okay.
Das wusste ich jetzt aber selber nicht mehr. Das steht hier in einem Beitrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Ja, und dann war es das wieder, bin ich ins Flugzeug gestiegen und wieder hier. Und bald geht's wieder hin und dann geht's in den Süden von Irland.
Und du musst in Dublin ja noch in das GAA-Museum.
Ja, mache ich
auch. In das Gaelic Football Museum.
Ja.
Wichtig.
Ich tatsächlich keine Zeit für. Ich war aber noch in einem Laden, wo es Rugby-Trikots gab.
Ja.
Aber ich sehe zu gut da drin aus.
Ja gut, aber in was nicht? Also dann darfst du ja gar nichts kaufen. Nee,
das ist so. Aber die sind schon anders geschnitten.
Ja, ich
weil mag, noch andere Menschen reinkommen als
ich mag ja, das stimmt, aber ich mag traditionelle Rugby-Trikots, weil sie einen anderen Stoff haben. Das ist so ein fester Baumwollstoff, heutzutage auch nicht mehr so richtig.
Mhm.
Und deswegen sind die alltagstauglicher.
Das verstehe ich. Ja, die waren auch gar nicht, genau, das war so ein dünner, fiedeliger Stoff, wo man sagte, ja, wenn da einer dran zieht, ist auch kaputt. Ja, ja. Eine Frauengeschichte habe ich aber noch.
Ja.
Und dann möchte ich meinen Pin setzen.
Oh, ja, sehr gern.
Bin nämlich erstaunt, weil in meiner Sozialisierung ist das Wort, also der Begriff für das, was ich jetzt vorstelle, absolut gängig. Und für mich war es eigentlich immer klar, das gibt's überall. Mhm. Laut Wikipedia offenbar aber gar nicht. Und wenn man sich die Folge 0 von uns anhört,
mhm.
bewerte ich dein Verhalten und deine Umgangsweise mit Taurin?
Ja.
Mit der Fähigkeit von Gesche Gottfried?
Und ja, ich möchte nochmal betonen, ich bin clean.
Gut, dann ist das in der Vergangenheit aber so gewesen, dass du sehr gutes auspegeln konntest.
Ja.
Was Gesche Gottfried auch mit Arsenik konnte. Gesche Gottfried ist eine, im Jahre des Herrn, das hätte ich jetzt hier auch schon aufmachen können. Ich finde es übrigens kacke, so, dass bei Wikipedia nicht mehrere Tabs auf sein können. Oder ich krieg's nicht hin.
Verstehe ich.
So, Gesche Gottfried ist eine in Bremen geborene Frau.
Ich hätte sie auch namenstechnisch nicht nach Niederbayern gesteckt.
Gesche?
Mhm.
Nee. 1785 in Bremen geboren. Kleines Foreshadowing. 1831 eben da verstorben. Ich sag mal durch fremde Hand.
Ja.
Denn sie ist eine Serienmörderin.
Mhm.
Und sie vergiftete 15 Menschen mit Arsenik. Arsenik ist, ja, wie der Name schon sagt, etwas mit Arsen, also etwas Giftiges, was in der Zeit zum Beispiel zur Vergiftung von Ratten und sonstigen Ungeziefer, in Anführungsstrichen, eingesetzt wurde, und zwar gerne auf Butter.
Ja.
Deswegen nannte man das auch Mäusebutter.
Okay.
15 Menschen hat sie umgebracht, vergiftet. Gleich mache ich eine Liste auf mit den Leuten, die sie umgebracht hat, gebe aber vorher schon zu bedenken, dass man nicht abschließend klären konnte, warum.
Warum sie es getan hat?
Warum zur Hölle? Man weiß es nicht. Es gibt keine
Mordlust.
Ja, ja, es ist einfach unklar, was sie zu ihren Taten trieb. Zitat Ende Wikipedia. Die Liste der Leute. Ihr erster Ehemann, Johann Miltenberg. Wobei, da gibt's noch einen schönen Satz bei der Wikipedia, den muss ich eben vorlesen. 1806 heiratete sie den wohlhabenden, aber leichtlebigen Sattlermeister Johann Miltenberg, dessen Frau gerade gestorben war. Leichtlebig.
Ja.
So, im Weiteren wird aufgeklärt, dass das ein Spieler und Hurenbock war und ein Säufer.
Ich finde schön, dass leichtlebig sich nur im ersten Hören positiv anhört. Es ist sehr negativ gemeint. Ja. Das bedeutete, man war sehr tugendhaft, wenn man schwerlebig war.
Genau. Ja, ja. Ja, ein liederliches Leben in Kneipen und Bordellen.
Mm.
Auch da würde man heute sagen, gut, dass Wettanbieter in England verboten werden auf Trikots. So, also, ihr erster Ehemann musste dran glauben. Dann ihre Mutter, zwei ihrer Töchter, ihr Vater, ihr Sohn, ihr Bruder und ihr zweiter Ehemann. Das war die erste Mordserie.
Aber das ist, sag ich mal, lebensumfeldnah. Das heißt also, auch etwas schwächere Ermittler hätten beim fünften oder sechsten mal auf das Zentrum dieser Mordserie kommen können.
Vielleicht. Andererseits muss man, glaube ich, auch sagen, dass die Sterblichkeit früher ein bisschen höher war.
Ja.
Aber Ehemann, Mutter, Tochter, Vater, Sohn, Bruder, zweiter Ehemann. Dann 6 Jahre Pause.
Was das denn?
Ja, beim 9. Mal wäre es aufgefallen wahrscheinlich. Dann änderte sich irgendwas, das kann man auch nachlesen, oder es gibt auch Podcasts dazu, zu ihrem Leben. So, dann geht's weiter. Verlobter, Freundin, Nachbar, Vermieterin, 3-jährige Tochter von Peter Schmidt, keine Ahnung, Freundin, ach so, Peter Schmidt, und Freund. Das heißt, auch da hat sie so ein bisschen, weil ja keiner mehr da war aus der Familie, so ein bisschen breiter gestreut. Ihr Vermieter, Herr Rumpf, mit Doppel-F, wurde jedoch mit der Zeit misstrauisch.
Nein!
Nach dem 15. Mal irgendwie alle verrecken, und irgendwann fand er auf seinem Schinken oder in einem Schinken kleine weiße Körner und ließ die dann untersuchen und bestimmen, und es kam dann raus, dass es Arsenik sei. Gesche Gottfried wurde dann verhaftet, wurde dann 3 Jahre interniert und dann, wie man das so gemacht hat, vom Untersuchungsrichter dann irgendwie befragt. Ich weiß nicht, ob sie gefoltert wurde, ich glaube, das war nicht sinnhaft, weil die war fertig, offenbar mit den Nerven und verunsichert und so weiter. Sie wurde dann verurteilt, und wenn man 15 Leute in der Zeit umbringt, passiert was? Es gibt ein Urteil des Todes durch das Schwert.
Ja, kann ich einhaken, ja? Mach bitte. Mal.
Ja, mach ruhig jetzt.
Ja, ganz kurz. Ich war gestern auf einem Friedhof, auf einem Gottesacker, im schönen Donaueschingen, Und dort steht ein wirklich, ich musste den fotografieren, weil er ein wirklich sehr merkwürdiger Grabstein stand. Und zwar von Franz Seidler, Hans Jakob, Jakob Seidler und Emil Seidler, scheint Family Business zu sein. Und das waren alles die Scharfrichter. Die hatten ein Sammelgrab für Scharfrichter.
Ist auch nicht leicht für die.
Mehrere Sachen finde ich daran etwas merkwürdig. Erstens, ich ging immer davon aus, dass sozusagen der Preis für diesen Job ist, dass man nicht auf dem Friedhof beerdigt wird. Mhm. Ich wurde dann aufgeklärt, dass das auch so ist. Der Friedhof ist nur größer geworden und die waren außerhalb der Friedhofsmauer. Mhm. Das andere ist, hätte nicht Franz Seidler gereicht? Warum muss man noch den Beruf drunter schreiben?
Okay. Also steht jeweils drunter.
Sonst wüsste ich es nicht.
Ja. Ja gut, klar. Hätte ja sein können, dass da eine Tafel
und das
steht.
Das ist also ein Gemeinschaftsgrab. Mhm. So, und das ist, ich finde das wirklich, nur mal so, Emil Seidler ist 1955 gestorben. Ich finde das ganz erstaunlich. Ich habe das noch nie gesehen. So einen Scharfrichter hat Gesche auch.
Vor die Flinte bekommen, nicht?
Ja.
Nee, aber diese Scharfrichter-Geschichte, da gibt es ja diverse Geschichten, dass das auch was mit, also es ist ein Traditionsberuf dann in Familien war. Also dass dann der Sohn dem Vater nachfolgen musste, weil man war ja schon.
Genau.
Einerseits ja irgendwie wichtig, aber andererseits auch fui bäh.
Klar.
Ja. Also von daher hat mich jetzt auch, war jetzt eben auch mein Störgefühl, wieso sind die auf dem Friedhof, aber wenn der größer geworden ist, ist wahrscheinlich auch offiziell das Grab nicht geweiht oder so.
Irgendwie sowas,
ja. 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 Nun ja.
Wie kamst du auf Gesche?
Ja, ich war in Bremen. Jetzt kommt ja mein PIN.
Okay. Das ist immer noch die Hinleitung
zum PIN. Ja. Ist immer noch mein PIN, ja. Aber aufgepasst hier, ne? Die Urteilsverkündung in Bremen war Tod durch das Schwert, was ich jetzt noch als Jurist ja interessant finde. Das Urteil wurde vom Oberappellationsgericht in Lübeck bestätigt.
Okay.
Das wusste ich jetzt auch nicht, dass das da solche Zuständigkeiten.
Wann?
1831. Wurde dann hingerichtet und zwar auf dem Domshof in Bremen. Wie es hier so schön heißt, am 21. April 1831 gegen 8 Uhr wurde die abgemagerte und früh gealterte Gesche Gottfried mit einem Pferdewagen vom Gefängnis abgeholt und zum Domshof gefahren, wo bereits etwa 35.000 Zuschauer rund um das Schafott warteten. Das ist von Wikipedia. Ich weiß nicht, was früh gealtert bedeutet. Hat sich wahrscheinlich nicht so gut gehalten.
Ja, die hatte auch ein hartes Leben.
Ja. So, dann hat's Rums getan. Kopf ab. Und damit 1831 war das die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen.
Okay.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass da noch im Zweiten Weltkrieg noch mal irgendwas passiert ist, was ja häufig noch war. Also
nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg dann, aber
haben
da.
Die Deutschen ja aber nicht gemacht.
Nee, die Deutschen nicht. Aber letzte öffentliche Hinrichtung wahrscheinlich ist das Thema.
Das ist dann in irgendwelchen amerikanischen oder britischen Militärgefängnissen passiert.
Ja, stimmt. Du hast recht. Das Öffentliche ist wahrscheinlich das Thema. Es gibt ein paar Hinweise auf sie im Bremer Stadtbild.
Obwohl die Nazis haben das natürlich auch nicht öffentlich.
Ich gucke nochmal den Satz genau an. Es ist die letzte öffentliche Hinrichtung. Egal, es ist die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen. Wenn die Wikipedia das sagt, dann ist das so.
Wer sind wir?
Es gibt einen Gesche Gottfried Weg in Gröpeling. Weiß nicht, ob das sein muss. Aber am Domshof und nämlich dort, wo ungefähr dann auch das Schafott gestanden haben soll, weiß man ja immer nicht, ist etwas in den Boden eingelassen. Und zwar ein unscheinbarer Basaltstein mit eingekerbtem Kreuz, so wie es bei Wikipedia heißt. Mhm. Also neben dem Bremer Dom, übrigens ganz interessant, dieses ganze Ensemble in der Innenstadt, Dom, Bürgerschaft, Rathaus, wo dann steht der Roland dann noch, dann das ist sehr, sehr nett. Unser lieber Frauen ist da auch noch als Kirche, ja. Das ist sehr, sehr nett in Bremen. Der Bereich.
Genau, dann zur Weser runter.
Genau, zur Schlachte.
Genau. Zur Schlachte, genau.
Also, das ist ein Stein eingelassen und
an dem Ort soll das Schafott gestanden haben. Und für mich ist das frühe Neuzeit, Mittelalter, was auch immer, das ist ein Relikt, was ich in jeder Stadt vermutet hätte. Nämlich ein sogenannter Spuckstein.
Mhm.
Und um seine Abschätzigkeit und seine allgemeine Meinung zu solchen Leuten, die dann da eben, an die da erinnert wird, auch dem Ausdruck zu verleihen, spuckt man auf diesen Stein im Vorbeigehen.
Ja.
Und in Bremen wird das getan. Also der war in Benutzung, das sah man.
Ach komm.
Ja. Und ich habe auch ein Foto gemacht und das, was das etwas, sagen wir mal, nicht dunkle auf dem Bild, auf dem Stein, sind Überreste von vorbeigegangenen Menschen, die darauf gespuckt haben. In warum auch immer. Also jetzt weiß man ja warum. Um da zu sagen, du blöde Kuh.
Hast du das auch, hast du deine Meinung zu Gesche auch kundgetan?
Ich war in Begleitung erziehungsempfangener Menschen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, das lasse ich jetzt mal. Ich musste eher dafür sorgen, dass der Mensch nicht rüberläuft, durch die Spucke läuft.
Verstehe ich.
Ja, das ist mein Pin.
Das wäre ein schöner
Pin. Der Spuckstein in Gedenken, in mittelgutem Gedenken an Gesche Gottfried, der Serienmörderin, die der letzten Hinrichtung Bremens ultimativ beiwohnte. Paul und die Frauen.
Paul und die Frauen? Du hast ja jetzt zwei, sage ich mal, Stadtoriginale beschrieben, Molly Malone und Gesche.
Ja, sozusagen. Ja, beide haben ein Denkmal. Auch was vorhin du sagtest, wo man denkt, das ist ja viel kleiner als gedacht, die Bremer Stadtmusikanten gehören auch dazu.
Ja.
Die man, glaube ich, die fest man nicht an, die werden aber logischerweise angefasst, weil man muss sich ja so dumm rumdrapieren. Da sind ja, glaube ich, auch das Bein vom Esel ist auch schon ein bisschen blank.
Okay.
Ja.
Ich habe die mal gesehen in Riga.
Die Bremer Stadtmusikanten?
Ja. Ich glaube nämlich, die sind Partnerstadt und haben das als Geschenk bekommen. Die stehen als 1:1 Kopie auch dort.
Okay. Abschließend noch zu Gesche Gottfried. Es hat, weil das eben auch so ein faszinierender Fall ist, relativ viel Anklang in Kunst und Kultur.
Okay.
So, also Verfilmungen gibt es dazu, Theaterstücke.
Auch gibt es auch so eine Heavy-Metal-Mittelalter-Rock-Ballade dazu?
Ja, fürs Mittelalter ist sie ja zu jung.
Das ist doch der Mittelalter-Rock-Bands egal.
Ja, Torfrock meinst du? Nein, die Band Jennifer Rostock nimmt in Blut geleckt von ihrem Debütalbum Ins offene Messer lyrisch Bezug auf die Taten von Gesche Gottfried.
Ich wusste es.
Ja, ja, naja, gut. Es gibt da ein bisschen was zu. Für mich, deswegen Spuckstein, Spuckstein hat keine so richtige Wikipedia-Seite, weil ich dachte, den gibt's jetzt überall, weil überall ja Menschen hingerichtet wurden. Auf jedem Marktplatz kann man ja eigentlich davon ausgehen, da ist schon mal einer irgendwie ins Jenseits befördert worden. Es scheint nicht üblich zu sein. Ich hatte das wirklich, in meiner kleinen Welt war es so, dass da, wo mal der Pranger stand oder eben das Schafott, dass dort immer noch als Erinnerung oder wie auch immer als Bezugnahme irgendwas eingelassen ist ins Pflaster, wo Leute drauf spucken können. Ich als im Umland von Bremen groß gewordener habe offenbar eine sehr selektive Wahrnehmung, was das Thema Spuckstein angeht.
Ja.
Und dieses Spuckstein-Thema habe ich gar nicht, ich habe deswegen auch ein bisschen Bezug zu Gesche Gottfried, weil das irgendwie immer die Konnexität war. Offenbar gibt es, wenn liebe Leute mal Bezug nehmen, wenn es irgendwo anders auch noch Spucksteine gibt oder was ähnliches, sagt es bitte der Wikipedia oder mir. So sagt es am besten beiden.
Ja, ich kenne das nur in Lübeck, da steht auf dem Marktplatz so ein Pranger.
Ja.
Ein zweigeschossiger.
Stimmt.
Und das ist sozusagen die Stufen, also entweder unten oder sogar oben. Der steht auch deswegen auf dem Markt, weil die Menschen berechtigt waren, das übrig gebliebene, schlecht gewordene Gemüse nach den Menschen, die dort am Pranger standen, zu werfen.
Der Pranger ist ja, da hat es ja häufig auch nicht mit, also wenn man Pranger eingibt, kommt, glaube ich, das Ding in, nee, ist Schwäbisch Hall. Der hatte ja wirklich eine gute soziale Funktion. Also gut im Sinne von volksbefriedigend, ne?
Ja.
Und man musste da ja auch nicht gerade sterben. Das diente ja eher der Herabsetzung oder der Demütigung.
Genau.
Und da müssen wir vielleicht mal ein bisschen länger ausholen, aber diese Pranger-Geschichten haben sich ja dann doch bis in die 30er Jahre in Deutschland fortgesetzt, 40er Jahre mit Demütigung öffentlicher Art und auch in den USA, glaube ich, noch später.
Wann ist die Bild-Zeitung gegründet worden?
Ja, der moderne Pranger, ja. In den USA doch auch irgendwie mit den Schwarzen haben sie doch auch irgendwie das öffentlich dann häufig gemacht, mit, wenn man irgendwie mit einem weißen, eine weiße und schwarze Verbindung eingegangen ist, war das dann auch prangertauglich und durch die Stadt getrieben. Ganz gruselig. Naja, also, egal. Aber der fern. Spuckstein ist, den fand ich großartig und vor allen Dingen, dass er benutzt wird. Ich habe auch ein Bild natürlich gemacht.
Das tun wir in die Shownotes.
Yeah, Shownotes, baby. Und es steht auch drüber, also Spuck auf, naja, ich weiß es nicht, man, ich zeig's dir mal kurz, oben ja. drüber steht Spuck auf. Ja, also das, so viel zu meinen Frauen. in der letzten Woche.
Ja. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt anknüpfen kann. Ich probiere es auch aufgrund der fortgerückten Stunde.
Ja.
Schlichtweg nur mit meinem PIN.
Wie er mir sagt, dass ich zu viel gelabert habe.
Nein, im Gegenteil, du holst noch nicht mal auf, prozentual.
Ja, das mag sein. Aber lass mich nicht so richtig ausholen, dann, mein Freund.
Ich bin bei den Schlammvulkanen von Kobustan.
Na, endlich.
Na?
Ja.
Hört sich gut an.
Ja.
Oder auch die Felsenzeichnung. Das heißt, ich bin im sehr, sehr schönen Aserbaidschan.
Ach, guck.
Dort verbrachte ich meinen letzten Sommerurlaub, zumindest weite Teile. Und es ist gar nicht so wahnsinnig viel zu gucken. Also wenn man Baku hinter sich gelassen hat, muss man nach den touristischen Sehenswürdigkeiten, muss man damit haushalten, wenn man noch ein bisschen Zeit hat. Aber diese Felsenzeichnungen von Kobustan, die sind wirklich beeindruckend, sind Weltkulturerbe seit 2007 und dort sind über 10.000 Jahre alte Felsenzeichnungen zu sehen und nicht, wie wir das so in Westeuropa kennen, so ein, zwei und wie nur Forschern zugänglich, sondern auf einem Rundweg sind die in die Steine eingeritzt und es sind mehrere hundert und die sind wirklich sehr, sehr gut zu erkennen und sehr gut dokumentiert. Thor Heyerdahl, falls dir das noch etwas sagt, ein norwegischer Archäologe, der damals mit der Kon-Tiki berühmt geworden ist.
Ist er nicht den Pazifik gerudert, genau. gesegelt?
Genau, der war ein Experimentalarchäologe und hat die erforscht. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend und schön, dort längs zu gehen. Ist ein sehr schöner Wanderweg. Und direkt nebenan befinden sich die Schlammvulkane von Kobustan, die wirklich sehr merkwürdig sind. 300 ungefähr Schlammvulkane. Du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie ein Geysir. Mhm. So kleine Erdlöcher, die in genauso großer Regelmäßigkeit dann
Blub machen.
Eben nicht Wasser ausspucken, sondern etwas faulig stinkendes etwas ausspucken, was dann so langsam den Berg runterläuft und dann den es gebildet hat, durch diesen, also den Vulkankegel. Und dort wird es dann hart und und das ist sehr eindrücklich, weil ich sowas vorher noch nie gesehen habe. Und das Ganze gibt es dann auch, das ist sehr methanhaltig und es ist eben auch schon passiert, dass das angezündet wurde, was dazu führt, dass du die Dinge auch in brennend hast.
Cool. So das wie Sambuca, ne?
Ja.
Und das ist aber auch nachgewiesen, dass das echtes Zeugs ist, was da in die Wand geritzt wurde?
Ja. Ach so, okay. Du bist noch bei den
Felszeichnungen. Ja.
Ja. Das ist also wirklich hervorragend dokumentiert. Das ist in einem Nationalpark, eben der Nationalpark von Kobustan. Das ist so ein gutes Stündchen von Baku entfernt. Von Steinzeit über die ersten Kulturen der Antike. Und da gibt es auch ein kleines Museum zu. Das ist auch ganz interessant. Da gibt es zwei Teile in dem Museum. Das eine, der kleinere Teil, da geht es um die Felsenzeichnungen und über die Schlammvulkane. Und der größere Teil geht es darum, wie der große Ilham Aliyev, der Präsident, dieses Museum gegründet hat und wie großartig er insgesamt für das, Volk von Aserbaidschan
ist. Braucht das noch ein Museum? Das ist ja die Frage. Ne?
Es wissen alle, es ist aber nicht schlecht, wenn das nochmal.
Ich habe es gerade gefunden auf der Google Maps Karte.
Ja.
Ich mache nur ergänzen, nicht weit entfernt, nämlich ungefähr so weit wie der Parkeingang von den Zeichnungen, ist ein Gefängnis.
Ja, okay.
Ja. Gobustan Prison. Sieht aber ganz gut aus. Okay.
Na, also es ist wirklich wahnsinnig interessant und ich glaube, nur die geografische Lage sorgt dafür, nämlich dass es am Rande der von uns regelmäßig wahrgenommenen Welt liegt, sorgt dafür, dass es nicht so bekannt ist. Aber kann ich sehr empfehlen, die Felsenzeichnung von Gobustan und die dazugehörigen oder daneben liegenden Schlammvulkane mit Stichflammen, Feuerbällen und großen Mengen Schlamm.
Klingt super.
Ja.
Jetzt nur noch so ein Monster-Truck dazu.
Ja, wenn du kleines Geld den Menschen, die mit ihrem Lada 2100 irgendwie sowas am Rand stehen, zahlst, dann führen sie dich in Bereiche, die nicht so gut einsehbar sind und dann kannst du da heiße Schlammbäder nehmen. Ich habe aus verschiedensten Gründen darauf verzichtet.
Ja, wäre jetzt auch nicht so meins. Ich war schon mal ganz mutig, kurz nach der Wende, in ein Thermalbad in Pécs zu gehen in Ungarn.
Ja.
Das war schon aufregend genug. Sehr schwefelig. Warum frage ich nach? Nach dem Verifikationsstand dieser Figuren, weil ich mal im Uluru war.
Mhm.
Und da gibt es durchaus auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Zweifel.
Verstehe ich.
Ja, deswegen. Aber ich glaube, der touristische Andrang dort ist geringer als am Uluru.
Überschaubar.
Mhm. Schön, vielen Dank.
Ja.
Wann nach Baku ist die Frage, ne?
Mal wieder. Baku.
Na,
zum nächsten Formel-1-Rennen ist doch klar.
Oder zu einem Fußballspiel mal.
Oh ja.
Formel 1, ja, wahrscheinlich kriegt man da auch Karten, ne? Ich habe mal geguckt.
Wahnsinnig teuer.
Ja, gut. Ja.
Also wirklich wahnsinnig teuer.
Okay. Ich habe mal in Österreich geguckt.
Ich war nur vorher da, also vor dem Rennen, und da wurde aber die Preisliste schon mal ausgehängt. Hoppla. Also du kannst irgendwie für, keine Ahnung, 640 Euro das Training dir angucken.
Okay. Nö, mache ich nicht.
Nö, dachte ich mir auch.
Mach ich nicht.
Sollen die doch 640 zahlen, um mich trainieren zu sehen.
So. Das macht dann auch wieder keiner, ne? War dann auch wieder nicht richtig.
Weiß ich nicht.
Jetzt mache ich mir die Schuhe zu geräuschvoll.
Ja, nun haben wir deinen Reisebericht. Meine drei Shorties.
Yes.
Und jeweils einen Pin abgearbeitet.
Yes.
Bleibt noch was?
Die Hoffnung? Und ich gucke gerade, muss man jetzt mal gucken, wo man hier Karten kauft. Wo ist denn gut in Aserbaidschan? Das ist so ein schneller Kurs. Ist das ein Stadtkurs? Nee, ist ein Stadtkurs. Das ist gar kein schneller Kurs.
Ich werde noch davon berichten.
Okay.
Ich habe nämlich noch eine andere kleine Geschichte. Es ist ein...
Ich buche das jetzt eben.
Während du das machst, verabschieden wir uns von unseren Zuhörenden.
Hier, am Ende der Start-Zielgeraden. Nee, mach ruhig. Ich sag gleich noch Tschüss und dann ich gucke eben.
Ja, ist gut.
Wie viel wollen wir denn? 2?
Wir hören uns ab nächsten Mittwoch um Punkt 8 Uhr wieder.
Oh, immer so früh. Ja, machen wir.
Tschüss, Paul.
Tschüss, Hinrich.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.